Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Einen Abnutzungskampf, das hatten sowohl Julian Nagelsmann als auch Niko Kovac vor dem Spiel ihrer beiden Mannschaften erwartet. Und das Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München wurde genau das. Ein enges, wechselhaftes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten und einem Endstand von 1:1. Thorsten vom Wege berichtet.
Niklas Süle sprach von der besten ersten Halbzeit, die er im Bayern-Trikot auf dem Platz bisher erlebt hatte. Dem kann man zustimmen mit einer Einschränkung. Der FC Bayern vergaß nach dem frühen 1:0 durch Robert Lewandowski toremäßig gegen bis dato völlig überforderte Gastgeber nachzulegen. Das rächte sich, denn in der Nachspielzeit von Hälfte 1 fiel der Ausgleich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Emil Forsberg, das den Schützen nach Spielende zu diesem Fazit veranlasste.
Erste Halbzeit, würde ich sagen, waren wir überhaupt nicht im Spiel, viele Fehler gemacht. Nach der Pause sind wir mit deutlich mehr Selbstvertrauen rausgekommen, ein bisschen höher Druck gemacht und das hat auch sich bezahlt, würde ich sagen.
Naja, zumindest kam das Publikum voll auf seine Kosten, erlebte ein echtes Spitzenspiel mit hochkarätigen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Mukiele, Sabitzer und Werner scheiterten auf der einen, Coman, Tolisso und unmittelbar vor dem Abpfiff Niklas Süle per Kopf hätten den Sieg für die Münchner eintüten können. So blieb es am Ende einer Partie, die das Prädikat Klasse verdient hatte, beim letztlich gar nicht unverdienten Unentschieden, das die Leipziger weiterhin von der Tabellenspitze grüßen lässt. Die Bayern liegen hinter Dortmund nun auf Rang 3.
Denn die angesprochenen Dortmunder siegten mit 4:0 zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Ein deutliches Signal nach der 1:3 Niederlage gegen Aufsteiger Union Berlin vor der Länderspielpause. Jan Wochner über das Spiel des selbsternannten Meisterschaftskandidaten.
Dieses Spiel hat gezeigt, wozu Borussia Dortmund in der Lage ist. Der BVB brauchte zwar Anlaufzeit, aber mit der Führung im Rücken entwickelten die Dortmunder wieder viel Spielfreude und Offensivpower. Bis zum 1:0 des Spaniers Paco Alcácer war Leverkusen die bessere Mannschaft gewesen. Bayer allerdings nutzte seine Torchancen nicht, blieb im Abschluss ungeschickt und glücklos. Anders Dortmund, das in der zweiten Hälfte traumhafte Kombinationen mit Toren veredelte. Das Ergebnis am Ende etwas deutlicher, als es der Spielverlauf hergab.
Leverkusens Trainer Peter Bosch haderte nach dem Spiel mit den individuellen Fehlern seiner Mannschaft, sowohl vorne wie auch hinten.
Allererst glaube ich, dass wir viel zu viele Fehler gemacht haben. In einem Topspiel muss man nicht so viele Fehler machen, weil gegen Topmannschaften ist das gefährlich, haben wir heute gesehen. Zweitens, in unsere Torchance, vor allen Dingen am Anfang der zweiten Halbzeit, haben wir zwei Riesenchancen, die muss man verwenden. Das haben wir nicht getan. Und dann am Ende verliert man zu Recht.
Sagt Leverkusens Trainer Peter Bosch. Nach einem Jahr erzwungener Pause durch den Abstieg konnte der FC Köln heute wieder den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach zum Rhein-Derby empfangen. Der Aufsteiger hatte aber gegen spielerisch starke Gladbacher keine Chance und verlor 0:1. Stefan Kausen berichtet.
Es bleibt dabei, Gladbach ist der Angstgegner des ersten FC Köln. Im 100. rheinischen Derby gewinnen die Gladbacher zum 49. Mal. Entscheidender Mann dieses Spiels vor 50.000 war Alessane Player, der in der 14. Minute für die besseren Gladbacher traf. Die Borussia vergab eine Vielzahl von Chancen, auch wenn Köln am Ende noch einmal aufkam. Dieses 1:0 im Auswärtsspiel für Gladbach in Köln hochverdient.
Überschattet wurde das Derby durch einen Todesfall. Bei einer Abreise der Fans geriet eine junge Frau unter eine Straßenbahn und verstarb. Schon während des Spiels hatte es einen weiteren Zwischenfall gegeben. Kurz vor Spielschluss explodierte ein Böller aus dem Kölner Block geworfen und verletzte laut Polizeieingaben 12 Personen. Jochen Hilgers mit den Einzelheiten.
Unter den Verletzten, die mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, sind 8 Ordner und ein Fotojournalist. Mehrere Kameraausrüstungen wurden schwer beschädigt. Durch Videoaufnahmen konnte der mutmaßliche Täter identifiziert und kurz darauf festgenommen werden. Die Polizei war bei dem Derby mit 2000 Beamten im Einsatz. Vom frühen Morgen an hatten sie ein Auge auf die rivalisierenden Fangruppen aus Köln und Mönchengladbach. Stunden vor und nach dem Spiel wurden immer wieder Gruppen mutmaßlicher Störer festgesetzt.
5 Monate lang hatte der FC Augsburg kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Heute gegen Eintracht Frankfurt hat es dann endlich mal wieder geklappt. 2:1 hieß es nach 90 Minuten, die André Siems beobachtet hat.
Drei Tore und ein richtig pfiffiges Fußballspiel, das war Augsburg gegen Frankfurt. Die erste Halbzeit war lange Zeit ausgeglichen. Der FCA wollte im eigenen Stadion kontern. Die Eintracht kam nicht richtig an der Defensive der Schwaben durch, die den gesperrten Stefan Lichtsteiner durch Raphael Framberger ersetzten. Eine Viertelstunde vor dem Ende der ersten Hälfte spielte nur noch Augsburg, das eine Riesenchance durch Finn Bogason vergab, dann aber zweimal eiskalt durch Richter und einem Traumweitschuss von Niederlechner zuschlug.
So schön, glaube ich, habe ich schon lange nicht mehr geschossen. Ich glaube, in der Jugend das letzte Mal. Aber es war einfach viel wichtiger, weil es einfach ein unglaublich wichtiges Tor fürs Team war. Es hat uns befreit, haben eine überragende erste Halbzeit gespielt und zum Glück haben wir heute den ersten Dreier geholt. Das war so wichtig für uns, einfach auch für den Kopf ist es extrem wichtig gewesen einfach.
In der zweiten Halbzeit wurde alles einmal auf links gedreht. Frankfurt kam richtig stark aus der Kabine. Paciencia konnte allerdings für die Eintracht nur noch verkürzen. Die Abwehr der Augsburger hielt bis zum Ende. Die ersten drei Punkte der Saison hat der FCA schon mal eingesammelt.
Für Hertha BSC Berlin begann die Saison mit dem 2:2 gegen den Meister aus München verheißungsvoll. Seitdem hat das Team von Ante Kovic allerdings keinen Punkt geholt und auch heute setzte es eine 1:2 Niederlage bei den bis dahin punktlosen Mainzern. Florian Winkler.
Mainz feierte den ersten Dreier, Hertha ärgerte sich über den Chancenwucher. Allein in der ersten Halbzeit hatte Berlins Stürmer Davy Selke zwei Großchancen. Einmal verhinderte der Pfosten, ein anderes Mal der starke Mainzer Keeper Robin Zentner die Gästeführung. Mainz hatte mehr Ballbesitz und Spielanteile und nutzte kurz vor der Pause eine Unachtsamkeit der Hertha-Defensive. Quaison traf völlig frei aus kurzer Distanz zum 1:0. Nach der Pause die Berliner aggressiver und offensiver, nutzten aber ihre zahlreichen Möglichkeiten nicht. Erst in der 83. Minute traf Grujic per Kopf zum Ausgleich. Mainz zeigte Mentalität und kam ebenfalls per Kopf durch Jeremiah Saint-Just zum etwas glücklichen 2:1 und dem ersten Saisonsieg, auf den die kriselnde Hertha noch weiter warten muss.
Und damit haben die Mainzer den letzten Tabellenplatz an die Hertha weitergereicht. Für einen Torhüter gibt es kaum etwas Schöneres, als beim Stand von 1:1 einen Elfmeter vor heimischem Publikum abzuwehren und kaum etwas Schlimmeres, als bei der darauf folgenden Ecke doch noch den entscheidenden Gegentreffer zur 1:2 Niederlage hinnehmen zu müssen. Dem Keeper von Union Berlin, Rafael Giekewitz, ist das heute beim Spiel gegen Werder Bremen passiert. Nur eine Geschichte. In einem turbulenten Spiel mit insgesamt 3 Elfmetern, 2 Platzverweisen und einem enttäuschten Heimtrainer.
Schlussendlich können wir auch nicht zufrieden sein, weil ich glaube, wenn man sich die 90 Minuten anschaut, hätten wir uns ganz sicheren Punkt verdient.
Union-Trainer Urs Fischer nach der Nullnummer gegen Bremen. In der zweiten Fußball-Bundesliga steckt Absteiger Hannover 96 weiter in den Niederungen der Tabelle fest. 96 verlor mit 0:2 gegen Bielefeld. Neuer Tabellenführer, zumindest vorübergehend, ist der VfB Stuttgart nach einem 3:2 Auswärtssieg in Regensburg. Und Heidenheim hat mit 3:0 gegen Kiel gewonnen. Er war wahrscheinlich der deutsche Trainer, der am meisten auf dieser Welt herumgekommen ist, Rudi Gutendorf. Fast 50 Jahre lang arbeitete er als Trainer, von Schalke bis Samoa hat er alles gesehen. Wie der SWR aus seinem Umfeld erfahren hat, ist Gutendorf nun in der Nacht auf Samstag verstorben. Stefan Kerstold.
In seiner aktiven Zeit bestritt der in Koblenz geborene Rudi Gutendorf 90 Oberligaspiele für die TuS Neuendorf, begann aber schon früh parallel als Trainer zu arbeiten. Seine Ausbildung zum Fußballlehrer machte er Anfang der 1950er Jahre beim damaligen Bundestrainer Sepp Herberger. In der Bundesliga war er für insgesamt 6 Vereine tätig, seine letzte Station hier 1977 der Hamburger SV. Mit insgesamt 55 Trainerstationen auf allen 5 Kontinenten schaffte es Rudi Gutendorf sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Jetzt ist der Weltenbummler im Alter von 93 Jahren gestorben.
Stefan Kerstold berichtete. Auch im zweiten Spiel bei der Volleyball-Europameisterschaft der Männer hat das deutsche Team heute verloren. Nach dem schwachen Auftakt gegen Serbien war der Co-Gastgeber Belgien zu stark. Silke Heine.
Die Enttäuschung ist riesig. Zwar zeigten die deutschen Volleyballer nach der 0:3 Niederlage gegen Serbien eine deutliche Leistungssteigerung, doch gegen Belgien war das in Brüssel nicht genug. Gleich die ersten beiden Sätze gingen verloren. Im dritten startete die DVV-Auswahl furios, entschied den Satz am Ende knapp für sich und sicherte sich anschließend den 2:2 Ausgleich. Im fünften und entscheidenden Satz erwischten dann die Belgier wieder den besseren Start und gaben ihre Führung vor heimischer Kulisse nicht mehr aus der Hand. Trotz des Fehlstarts mit nur einem Punkt aus 2 Bei Spielen hat die deutsche Auswahl in Gruppe B weiter alle Chancen auf den Achtelfinaleinzug. Mit Österreich, der Slowakei und Spanien warten nun vermeintlich machbare Aufgaben auf das Team.
Also noch nichts verloren für die Volleyballmänner bei der EM. Gewonnen hat so gut wie Die Spanien-Rundfahrt. Der slowenische Radprofi Primož Roglič, der steht nämlich vor dem Gesamtsieg. Der hat heute bei der letzten Bergetappe Platz 5 belegt und führt in der Gesamtwertung mit 2,5 Minuten vor dem Spanier Alejandro Valverde. Und morgen endet dann die Vuelta in Madrid. Traditionell wird auf dem letzten Abschnitt der Gesamtführende nicht mehr angegriffen. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.